Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria.
Weltweit finden gerade Gebete wie diese statt. Denn seit mehr als 2 Wochen liegt Papst Franziskus im Krankenhaus, so lange wie nie zuvor. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird wegen einer schwerwiegenden Lungenentzündung behandelt. Noch ist allerdings unklar, ob er sich gesundheitlich erholen wird. Doch die Tendenz ist eindeutig, sagt unser Italien-Korrespondent Julius Müller-Meiningen.
Also ich denke, dass ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir bald einen neuen Papst haben werden. Das liegt natürlich allein schon im Alter begründet. 88 Jahre ist ein sehr hohes Alter. Letztes Jahr ging es ihm ja auch schon schlecht. Vor 2 Jahren hatte er eine Darmoperation, war lange ebenfalls in der Gemelli-Klinik. Er sitzt im Rollstuhl seit einigen Jahren im Vatikan. Und in der katholischen Kirche wird natürlich seit langer Zeit schon über die Nachfolge debattiert und über die Nachfolger debattiert.
Doch wer könnte dieser Nachfolger sein? Und wie würde ein neuer Papst die katholische Kirche ausrichten? Das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Schon gehört, dem neuen Nachrichtenpodcast der Augsburger Allgemeinen. Hier besprechen wir einmal in der Woche die wichtigsten Themen aus Bayern und der Welt, im Endeffekt also alles, was uns bewegt. Mein Name ist Felix Gnoike. Papst Franziskus liegt seit über 2 Wochen im Krankenhaus. Unabhängig davon, wie es ihm zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge gehen wird, fragen wir uns jetzt, wie geht es nach einem möglichen Rücktritt oder eben des Todes Papstes weiter? Darüber spreche ich mit Daniel Wirsching, unserem Experten für Kirchenthemen. Hallo Daniel.
Hallo Felix.
Wenn über Papst Franziskus gesprochen wird, heißt es immer, dass er die Kirche geöffnet hat und dass er Reformen eingebracht hat, die man so auch gar nicht mehr rückgängig machen kann. Jetzt haben wir nicht nur katholische Hörerinnen und Hörer, sondern auch, ich nenne es jetzt mal Kirchenlaien wie mich. War er denn wirklich so revolutionär, wenn man sich Päpste davor anschaut?
Nee, das war er nicht. Das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Ansonsten kann man wenig mit Sicherheit sagen. Vieles ist leider oder zwangsläufig Spekulation, weil wir einfach nicht wissen, wie es nach ihm weitergeht. Und wir wissen vor allem auch nicht, wie nachhaltig das ist, was er angestoßen hat. Aber vielleicht kann man sich mal zurückerinnern, als er 2013 gewählt wurde und dann auf den Balkon des Petersdoms trat. Da war das eine Sensation, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Da war zum ersten Mal ein Argentinier, ein Mann aus Lateinamerika, zum ersten Mal ein Ordensgeistlicher seit 167 Jahren wieder, zum ersten Mal überhaupt ein Jesuit. Und dann noch dieser Name Franziskus, also ein Heiliger, der sich um Tiere, um den Umweltschutz kümmert, der gebettelt hat, der arm lebte, sehr bescheiden. Und das war eigentlich auch das Programm von Franziskus. Er war der Papst für eine arme Kirche, die für die Armen eintreten wollte. Und das hat er getan und das tut er sozusagen auch vom Krankenbett aus noch. Die Frage ist, ob er dann wirklich den Erwartungen auch gerecht werden konnte. Also allein sein Name hat schon unheimlich viel Erwartungen geschürt. Er war dann schnell gerade in Deutschland der Reformpapst, aber ehrlich gesagt fand ich, wurde er da missverstanden. Und die Reformen, die er angestoßen hat, die betreffen kirchenintern die Kurie, also den Verwaltungsapparat, er hat die Finanzen geregelt, er hat es sogar geschafft, dass jetzt 2 Frauen in hohen Ämtern im vatikanischen Behörden sind. Aber eigentlich wurde doch mehr erwartet. Eigentlich wollten die Leute zumindest in Deutschland, dass der Pflichtzölibat abgeschafft wird. Sie wollten wirklich große, spürbare Reformen. Die hat er in der Weise nicht gebracht.
Und auch beim Thema Homosexualität war er ja nicht so eindeutig, wie es sich teilweise gewünscht wurde. Kannst du das nochmal kurz aufdröseln vielleicht?
Es wurde tatsächlich Ende 2023 erlaubt, dass homosexuelle Paare gesegnet werden können. Also es geht hier nicht um eine Heirat und es geht auch explizit nicht darum, dass der Segen für homosexuelle Paare mit einer Ehe gleichgestellt wird. Dafür wäre Franziskus auch nie zu haben gewesen. Aber allein schon dieser kleine Schritt in den Augen vieler, vieler Menschen hat zu gewaltigen Eruptionen in der Kirche geführt. In Afrika haben Bischöfe ihnen Häresie, also den Abfall vom Glauben, vorgeworfen. Und die haben sich auch mehr oder minder öffentlich gegen ihn gestellt. Und insofern kann man vielleicht sagen, er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten durchaus was verändert, aber das war doch eher im Kleingedruckten.
Er hat aber auf jeden Fall also einige Gegnerinnen und Gegner auch innerhalb der Kirche, auf die kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Drehen wir das Rad doch mal etwas weiter. Wie würde es denn ablaufen, wenn Papst Franziskus jetzt wirklich zurücktritt oder eben dann doch das Zeitliche segnet?
Im Falle des Rücktritts ist es ganz erstaunlich, es gibt eigentlich keine kirchenrechtliche Regelung, auch wenn Benedikt XVI., der bayerische, der deutsche Papst Ratzinger, ja spektakulär zurückgetreten ist vor ein paar Jahren, was seit Jahrhunderten kein Papst mehr gemacht hatte. Es gibt keine wirklichen Bestimmungen. Also es wäre so ein bisschen, man müsste ein bisschen improvisieren seitens der Kirchenverantwortlichen. Was den Tod angeht, das ist ganz klar geregelt. Und zwar seit Jahren, Jahrzehnten schon. Es gibt genaueste Abläufe. Und es beginnt mit dem sogenannten Camerlengo. Das ist der Kardinal Kämmerer und der muss den Tod feststellen. Früher hat er das mit dem Silberhämmerchen gemacht, hat auf die Stirn des Papstes geklopft und gefragt, ob er denn schlafe. Und wenn da keine Antwort kam, war sozusagen der Tod festgestellt. Und dieser Camerlengo, der wird dann auch eine ganz wichtige Rolle spielen in der sogenannten papstlosen Zeit, die dann nach dem Tod anbricht, der Sedisvakanz. Der wird die Amtsgeschäfte weiterführen, der wird auch die Beisetzung organisieren im Vorfeld. Und vor allem wird er im Konklave zum Beispiel dafür sorgen, dass nichts nach außen dringt. Es ist streng geheim und es geht sogar so weit, dass man sozusagen Störsender einbaut. Es muss wirklich geheim bleiben, diese Wahl in der Sixtinischen Kapelle.
Das kann man sich dann wahrscheinlich ein wenig vorstellen, auch wie im aktuell Oscar-prämierten Film Konklave. Es ist die Papstwahl, also das Konklave, dazu kommt es dann irgendwann. Doch auch schon vorher wird viel über die Nachfolge diskutiert. Und über die aktuelle Stimmung im Vatikan habe ich mit unserem Italien-Korrespondenten Julius Müller-Meiningen gesprochen, der seit vielen Jahren für die Augsburger Allgemeine schreibt und sich schon lange mit dem Papst beschäftigt. Er wohnt in Rom und schildert uns seine Eindrücke von vor Ort.
Im Vatikan und in der katholischen Kirche wird natürlich seit langer Zeit schon über die Nachfolge debattiert und über die Nachfolger debattiert. Das ist ein ganz virulentes Thema schon seit einiger Zeit, was sich jetzt natürlich verschärft hat. Jetzt ist die Frage, tritt er zurück nach dieser schweren gesundheitlichen Einschränkung? Und diese Fragen beschäftigen alle im Vatikan. Die beschäftigen natürlich in erster Linie die Kardinäle, die unter 80-Jährigen, die in ein mögliches Konklave dann einziehen können und den Nachfolger wählen. Da wird natürlich viel gelästert, diskutiert. Da werden Kandidaten ausgeschaut. Man muss sich auch erstmal kennenlernen in diesem großen Kardinalskollegium. Also Stand jetzt sind es 138 Kardinäle, die ins Konklave einziehen würden. Und die kennen sich natürlich alle gar nicht. Es gibt ein paar Figuren, die herausragen, aber da Franziskus in den vergangenen, in seinem Pontifikat, also fast 80% der neuen wahlberechtigten Kardinäle ernannt hat, ist da einfach auch erstmal wichtig, dass die sich kennenlernen. Das heißt, sie tappen alle ein bisschen im Dunkeln, sind aber natürlich, ja, bereiten sich darauf vor, dass dieser Tag X in nicht mehr allzu ferner Zeit eintritt, wo dann ein neuer Papst gewählt werden muss. Also ganz klar vor Konklavestimmung.
Gibt es denn vor Ort schon Tendenzen, zeichnet sich schon irgendwie ab, wer die Nachfolge antreten könnte? Wer sind da so die aussichtsreichsten Kandidaten?
Also, da muss ich mich jetzt nochmal darauf beziehen, was ich gerade gesagt habe, dass das Kardinalskollegium ziemlich groß ist und sich eigentlich auch nicht gut kennt. 138 Wähler im Moment, das ändert sich. Also, wenn wieder einer 80 wird, dann scheidet er aus, dann sind es nur noch 137. Und so weiter. Also normal die Größe, die festgelegte Größe oder die Sollgröße des Konklaves sind 120. Ich denke mal, da kann man jetzt auch, ich komme gleich zu Ihrer Frage, kann man jetzt aber auch festhalten, dass Franziskus mit sozusagen so einem kleinen Puffer geschaffen hat mit den Kardinalsernennungen. Wenn die Sollgröße des Konklaves 120 ist und wir haben jetzt 138, dann kann es sozusagen auch noch ein bisschen dauern, bis das Konklave dann tatsächlich stattfindet, also bis zu einem möglichen Rücktritt. Sie haben nach den möglichen Nachfolgern gefragt. Also da muss man sagen, Franziskus hat ja Kardinäle aus aller Welt und aus den fernsten Ecken aus europäischer Sicht ernannt. Und diese Menschen, diese Kardinäle kennt man eigentlich nicht. Also auch die Kardinäle untereinander kennen sich nicht wirklich. Das heißt, die müssen sich erstmal kennenlernen. Und ich denke, da ist dieses, das, was man als Vorkonklave bezeichnet, dann eben sehr wichtig. Das sind Begegnungen unmittelbar vor dem Konklave, in denen die Kardinäle dann eben diskutieren, kurze Reden halten und sich vorstellen in gewisser Hinsicht und ihre Vision für die Kirche und für den nächsten Papst darlegen. Franziskus, den damals auch 2013 niemand auf der Rechnung hatte oder nur die wenigsten, hat mit einer dreiminütigen Rede damals die Herzen und Gehirne der Kardinäle erobert. Und das könnte jetzt schon auch wieder der Fall sein, dass ein Mann aus Südostasien oder aus Afrika, vielleicht sogar aus Südamerika wieder, den jetzt niemand auf der Rechnung hat, dass der dann mit einer gewaltigen Rede, die Kardinäle dann berührt, eben es schafft, sozusagen die Stimmen auf sich zu vereinigen. Es gibt aber natürlich Favoriten, wie bei jedem Konklave, und der Top-Favorit ist Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Der ist 70 Jahre alt, Italiener. Franziskus hat ihn eben zu seinem Stellvertreter ernannt, schon 2014. Also der ist auf der Linie von Franziskus, ist ein Diplomat, war also als Nuntius, als Vatikanbotschafter auf der ganzen Welt unterwegs und ist sehr geschätzt durch seine ausgleichende Art, und gleichzeitig liegt er eben auf einer kirchenpolitischen Linie mit Franziskus, ohne sich zu sehr zu exponieren gleichzeitig. Das könnte ein Kandidat sein, für den sich auch konservativere Geister, von dem sich auch konservativere überzeugen lassen könnten. Aber wie gesagt, es gibt diese schöne Redensart, wer ins Konklave als Papst geht, der kommt oft als Kardinal wieder heraus. Und Parolin zum Beispiel ist zwar der Favorit im Moment, aber er hat wenig pastorale Erfahrung, also er hat nie eine Diözese geleitet, wenig Kontakt mit Gläubigen eigentlich gehabt als Diplomat. Und ich denke, das kann schon eine Überraschung werden. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass Parolin der nächste Papst wird.
Julius Müller-Meining hat erklärt, dass es schwer vorherzusagen ist, wer der nächste Papst wird, und er nicht an den Top-Favoriten Pietro Parolin glaubt. Der ist Staatssekretär im Vatikan und gilt eigentlich aktuell so als Nummer 2. Wenn ich das Ganze jetzt mal so mit der Bundestagswahl von vor kurzem vergleiche, ist es ja schon so ein bisschen kurios. Da hatte man die ganzen Umfragen, man wusste die ganze Zeit, wer sind die Top-Kandidaten, Kandidatinnen, wer könnte es werden. Hier, sagt Müller-Meining zum Beispiel, ist es aber ganz schön schwer. Kannst du vielleicht trotzdem so eine Top 5 nennen?
Der Kollege hat absolut recht, das ist unheimlich schwer. Wir hatten bei dem letzten Konklave, in dem dann Franziskus gewählt wurde, 2013, zum Beispiel Angelo Scola, den Mailänder Erzbischof, als Favoriten, zumindest in den Medien. Bekanntlich wurde er es dann nicht. Damals wurde übrigens auch Franziskus schon als Favorit genannt. Und er hat mal, glaube ich, gesagt, er wollte es gar nicht. Und das sagen viele. Es gibt zum Beispiel den Luxemburger Kardinal Hollerich. Das ist ein Franziskusmann, das ist ein Reformer, der würde wahrscheinlich ähnlich wie Franziskus den Kurs der Kirche weiter beschreiten, wenn auch sicher moderater, auch moderater im Ton. Der hat vor 3 Jahren schon gesagt, als sein Name in den Spekulationen fiel, er könne das gar nicht, und wenn ich mich recht erinnere, hat er auch gesagt, er würde unglücklich werden. Das ist ja auch ein irres Amt, wenn man sich das vorstellt. Stellvertreter Christi auf Erden, das kann man eigentlich gar nicht bewältigen. Und Benedikt der 16., Josef Ratzinger also, hat ja auch von einem Fallbeil gesprochen, das dann auf ihn niedergesaust ist. Also dieses Amt, das ist wirklich in gewisser Weise unmöglich. Und die Favoriten, es fallen immer wieder Namen, seit Jahren auch wirklich schon, die fallen auch immer wieder an Geburtstagen oder zu Geburtstagen von Franziskus, weil er einfach schon einer der ältesten Päpste ist, den die katholische Kirche je hatte. Auf konservativer Seite hört man oft den Namen des Budapester Erzbischofs Erdő, man hört den des Kardinals Besungu aus dem Kongo, das sind eher konservative Kirchenmänner, wenngleich die alle nicht so klar einschätzbar sind. Und das eine ist ja, wie man sie vorher einschätzt, das andere ist, wie sie dann vielleicht mal ihr Pontifikat gestalten würden. Und weil der Name Parolin fiel, ich habe mal in der Geschichte, in der Statistik nachgeguckt, also aus statistischen Gründen wäre es höchst unwahrscheinlich, dass er Papst würde, denn es wurde der letzte Kardinalstaatssekretär, also eben die Nummer 2, der Chefdiplomat des Vatikans, gewählt. Das war 1939 mit Pius dem 12. Und ansonsten, glaube ich, sind wir im 17. Jahrhundert gewesen. Also
schon eine Weile
eher nicht,
her.
Schon eine Weile her.
Wenn du jetzt trotzdem einen Tipp abgeben müsstest, wer wird laut deiner Meinung der neue Papst?
Ich glaube, es wird kein gegen Franziskus. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube nicht, dass es eine 180-Grad-Wende geben wird. Ich glaube, es wird moderater weitergehen. Es werden manche Dinge aus dem Pontifikat von Franziskus aufgegriffen werden. Es wird jemand sein, der wahrscheinlich auch mit Medien umzugehen weiß. Wir leben ja in einem Medienzeitalter. Der Fokus auf die Kirche und auf den Papst ist immens, ist aber auch eine große Chance, wenn man das damit umgehen kann, weil zum Beispiel Franziskus, der hat Themen setzen können weltweit, der hat eine Agenda setzen können.
Du hast es einen Gegenpapst genannt, beziehungsweise einen Gegenfranziskus. Es gibt ja eben diese Gegnerinnen und Gegner in der Kirche. Die sind vor allen Dingen von konservativer Seite. Jetzt frage ich mich, was wünschen die sich denn als neue Ausrichtung, auch wenn es eventuell nicht passieren wird? Wo sind so die Knackpunkte, wo sie sagen, oh nee, da haben wir es wirklich in letzter Zeit nicht gut gemacht?
Also die größte Befürchtung, die besteht, ist, dass die Kirche zerbrechen könnte, dass die Einheit dieser riesigen katholischen Kirche mit ungefähr 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit eben nicht mehr garantiert werden könne. Das ist auch eine Drohkulisse, die teilweise aufgebaut wurde, wenn es um auch kleinere Reformen im Pontifikat von Franziskus gegangen ist. Also diese Einheit zu wahren, das ist ein Wert an sich und für die spielt es eine immens hohe Rolle. Und dann kommen natürlich die ganzen Dauerreformthemen, die in Deutschland so akut diskutiert werden. Der Zölibat, die Weihe von Frauen zu Diakonen oder Priestern. Da berufen die sich einfach auf die lange Lehre der katholischen Kirche und auf die Tradition, auch auf gewisse päpstliche letzte Worte, wo dann argumentiert wird, das sei einfach nicht mehr zu ändern, das sei nicht mehr zurückzunehmen. Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, es kann Reformen geben. Die Frage ist tatsächlich, wie stark die Kräfte sein werden und vielleicht auch, welche Bedeutung der Kirche überhaupt noch zukommen wird.
Welche Auswirkungen könnte der Tod von Papst Franziskus denn weltweit auf die Kirche haben? Du hast die Spaltung schon angesprochen. Es hängt höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel vom nächsten Papst ab, in welche Richtung er die Kirche lenken wird. Was ist denn da am wahrscheinlichsten?
Absolut, es hängt eigentlich alles vom nächsten Papst ab, weil der Papst ist gewissermaßen einer der letzten absoluten Monarchen, den es überhaupt noch auf der Welt gibt. Also mit der Person des Papstes ist ganz maßgeblich verbunden, in welche Richtung die Kirche laufen wird in den nächsten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren. Und ich glaube, man muss da differenziert auf die verschiedenen Teile der Welt schauen und auch der Weltkirche. Hier in Europa, gerade in Deutschland, haben wir auch durch die Missbrauchsskandale erlebt, dass die Kirche komplett ihre Vertrauenswürdigkeit, ihre Glaubwürdigkeit im wahrsten Sinne des Wortes verloren hat. Es gibt Rekordaustrittszahlen. Es gibt eine gewisse Gleichgültigkeit der Kirche gegenüber, nicht dem Glauben, aber der Kirche als Institution gegenüber. Und da hat man ja gesehen, dass selbst so ein Papst wie Franziskus, der am Anfang als Reformer regelrecht gefeiert wurde, dass der letztlich auch nichts daran ändern konnte. Der konnte auch diesen Abwärtstrend nicht stoppen. Insofern ist Deutschland, Europa, es ist schwierig zu sagen. Auf anderen Teilen der Welt haben wir noch einen sehr starken Glauben. Man könnte vielleicht sagen, da ist man noch Jahrzehnte zurück, wenn man an Afrika denkt. Da ist es einfach ein No-Go, dass man homosexuelle Paare segnen würde. Das hat ein Kardinal gesagt, Schockwellen ausgelöst. Also es gibt andere Vorstellungen auch. Wir haben eine Demokratie. In der Kirche ist es längst nicht so demokratisch weltweit und dennoch kann sie viel bewegen, auch in solchen Ländern wie Afrika, mit gewissen Reformschritten. Und es gibt dann auch Teile der Weltkirche, wo die Konkurrenz zu Evangelikalen zum Beispiel groß ist, die eine andere Art von Glaubenspraxis vermitteln und leben. Und dann gibt's wieder, ich war erst kürzlich auf den Philippinen, da glauben die Menschen dem Staat nicht mehr. Die haben komplett das Vertrauen in staatliche Institutionen, in die Polizei verloren. die haben ganz schlimme Erfahrungen machen müssen und dort sind Priester, sind Ordensleute, einfach vielleicht noch die letzten vertrauenswürdigen Menschen, die ihnen auch helfen können, ganz konkret im Alltag, die auch als Menschenrechtler auftreten. Also da hat die Kirche einen ganz anderen Stellenwert als hierzulande. Insofern auch das eine wahnsinnig schwierige Frage und wir müssen auch bei Franziskus abwarten. Ehrlich gesagt, glaube ich, wird man erst in den 50 Jahren vielleicht, auf jeden Fall mit dem Blick zurück beurteilen können, was er eigentlich geleistet hat, wie er die Kirche verändert hat. Das wird was für Historiker sein. Jetzt im Moment ist es wirklich schwer zu sagen.
Danke für deine Einschätzung dazu, Daniel.
Danke dir, Felix.
Und wie unser Korrespondent vor Ort das Ableben des Papstes erlebt, beziehungsweise die Wahl eines möglichen Nachfolgers, das hört ihr jetzt nochmal kurz.
Zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch eine persönliche Frage stellen. Sie sind schon seit 2008, wenn ich es richtig gelesen habe, in Rom, haben also den Papst jetzt von Anfang an mitverfolgt und ihn begleitet, viel über ihn geschrieben. Wie fühlt sich das denn jetzt an, dass die Amtszeit wahrscheinlich bald vorbei sein wird? Ist das einfach journalistisch spannend oder schwingt da auch etwas Wehmut mit?
Also Wehmut, das muss ich dann erstmal erleben. Die kann ich jetzt noch nicht vorhersehen. Ich muss gestehen, dass ich diesen Papst als Typen, als Menschen ganz gern mag. Was jetzt seine Entscheidungen angeht, das ist eine andere Frage. Aber ich finde, der spricht an und ich habe ihn auch einmal persönlich wirklich aus nächster Nähe erlebt. Das war sehr, sehr sehr menschlich und sehr nahbar einfach. Ja, ist ein Papst zum Anfassen, kann man sagen. Und das ist natürlich für Journalisten toll, aber auch für viele andere Menschen beeindruckend, dass ein Mensch in so einem hohen Amt halt doch irgendwie ganz normal bleibt und bei sich bleibt. Also insofern könnte schon sein, dass ein bisschen Wehmut aufkommt, aber das kann ich jetzt noch nicht so richtig vorhersehen. Ich hoffe natürlich, dass der nächste Papst ebenso viel Material zur Berichterstattung liefert wie der jetzige und kein Langweiler wird. Das ist mir das Allerwichtigste.
Darauf hoffen wir alle und Ihre Berichterstattung kann man dann natürlich auch wie immer bei uns lesen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Das war Schon gehört zur Situation im Vatikan. In den Shownotes findet ihr weitere Artikel zum Papst, natürlich auch von Daniel Wirsching und Julius Müller-Meiningen. Das war es mit dieser Folge. Lasst uns gerne ein Abo da und bewertet uns und empfiehlt uns natürlich weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.